Guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, wieder hier bei euch in Borken zu sein. Wie gesagt, ich war im Januar schon mal hier. Ich habe es sehr genossen, hier zu sein und habe mich sehr gefreut, dass ich wieder hier sein darf. Und für die, die mich nicht kennen, würde ich trotzdem noch mal so ein kleines bisschen vorstellen, wer ich bin. Ich bin, wie gesagt, Kevin, 25, studiere Theologie am Bibelseminar in Bonn. Und bevor ich das Studium sozusagen gestartet hatte, habe ich zuerst Maschinenbau studiert. Und während der Zeit im Maschinenbaustudium hatte ich eigentlich de facto keine Beziehung zu Gott. Also ich bin christlich aufgewachsen, meine Eltern sind Christen. Aber man hat mitbekommen, okay, die Geschichten hat man erzählt bekommen, aber was das wirklich bedeutet, was Jesus mit einem macht, dass dieses Beziehungsleben mit Jesus, kannte ich nicht. Und nach meinem Maschinenbaustudium eben bin ich mit einem guten Freund von mir nach Lateinamerika gegangen und mein Ziel dabei war es, okay, ich möchte nicht mehr dieses halb-halb, halb in der Gemeinde, halb doch nicht dabei. Ich möchte einen klaren Cut ziehen, ich möchte aus der Gemeinde raus, ich möchte damit nichts zu tun haben. Und meine Idee war, ein Hostel aufzumachen und eigentlich komplett nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben. Und aus diesem Grund haben wir diese Reise sozusagen damals scherzhaft auch die Selbstfindungsreise genannt. Nicht, weil wir tatsächlich auf der Suche waren nach uns selbst sozusagen, sondern weil dieser Begriff recht populär war in dieser Zeit. Und wir wollten einfach nur eine gute Zeit haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch so ein recht brisantes Thema ist. Nämlich Menschen suchen nach sich selbst. Sie reisen um die Welt, sie probieren verschiedene Dinge aus, sammeln vielleicht Erfahrungen und hoffen irgendwann mal die Antwort auf die Frage zu finden, wer bin ich denn eigentlich? Und wie gesagt, eigentlich unsere Motivation damals war deutlich einfacher. Wir wollten einfach mal unsere Ruhe haben. Wie gesagt, ich kam nach dem Maschinenbaustudium, mein Kumpel hat auch sein Studium abgeschlossen. Wir wollten keine Vorlesung haben, keine Prüfung, keine Verantwortung und einfach das machen, worauf wir Lust hatten. Und hätte mich damals jemand gefragt, Kevin, wer bist du denn eigentlich? Hätte ich gesagt, keine Ahnung, ist mir aber auch egal. Ich möchte hier eine gute Zeit haben. Und wie gesagt, ich glaube, diese Frage, die beschäftigt viele Menschen nach wie vor, auch heute. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wo gehöre ich hin? Und die Frage nach der eigenen Identität versuchen Menschen zu beantworten und die meisten Menschen suchen die Antwort auf diese Frage bei sich selbst oder in sich selbst. Was möchte ich selber wirklich? Ich bin vielleicht Student, ich bin Sportler, ich bin Mechaniker, ich bin Vater oder Mutter, vielleicht bin ich Single, Ehemann oder Ehefrau. Aber das sind vielmehr die Beziehungen, vielleicht der Beruf oder das, was einen Menschen irgendwo zweitrangig ausmacht. Aber es beantwortet nicht die Frage, wer du wirklich bist. Und die Bibel, die macht etwas anderes. Sie beginnt nicht mit der Frage, wer bist du, sondern sie beginnt mit der Frage, wer ist Jesus? Und genau das passiert, oder genau diese Frage, die wird schön betrachtet in dem Text, den ich mitgebracht habe, nämlich aus Matthäus 16, 13 bis 20. Und bevor ich mit uns diesen Text lesen möchte, würde ich zu Beginn gerne kurz beten einmal. Herr Jesus, ich bin dir dankbar für den schönen Morgen, dass wir hier zusammen uns treffen dürfen, uns dein Wort betrachten dürfen. Ich bitte, dass du die Herzen öffnest, dass dir das Gesprochene in die Herzen gehen kann und dass du mich auch segnest bei der Wortwahl und dass es einfach zum Segen sein darf. Ich bitte dich, dass du mächtig wirkst und dass du heute hier bist. In deinem Namen bete ich, Herr Jesus. Amen. Okay, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne dazu eure Bibeln auch aufschlagen. Ich habe leider keinen Text direkt für die PowerPoint dabei, aber ich würde den Text einmal vorlesen. Matthäus 16, 13 bis 20. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wiederum Jeremia oder einer der anderen Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortet und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage es dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein, und was immer du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemandem sagten, dass er der Christus sei. Genau, soweit zum Text. Und um den Text richtig zu verstehen, müssen wir uns kurz den Kontext anschauen. Nämlich am Ende von Kapitel 15 im Matthäus-Evangelium können wir die Speisung der 4000 lesen, wo Jesus aus 7 Broten und einigen Fischen über 4000 Menschen satt macht und am Ende noch 7 Körbe voll mit Brotkrümeln übrig bleiben. Und direkt nach dieser Geschichte kommt ein Abschnitt über die Pharisäer und die Sadduzäer und diese fragen nach einem Zeichen. Dieses Zeichen oder diese Zeichen, die sie gefordert haben, die waren ein wichtiges Indiz dafür, falls ein Messias auftaucht und er sich für ausweisen sollte als Messias. Durch diese Zeichen konnten sie verifizieren, ist er wirklich ein oder hat er einen berechtigten Anspruch, diesen Titel Messias in Anspruch zu nehmen. Unter anderem können wir zum Beispiel in Jesaja 8, in den Versen 4 und 5, sinngemäß von mir übersetzt, Gott wird kommen und euch helfen und ihr werdet sehen, dass Blinde sehen werden, Taube werden hören und Lahme werden gehen. Das waren solche Zeichen, die der Messias tun würde. Das wussten die Pharisäer und die Sadduzäer. Und Jesus hatte solche Sachen schon getan. Und es kam doch häufiger vor, dass Menschen sich immer wieder als Messias ausgegeben hatten. Und eben anhand solcher Zeichen konnte man dann verifizieren, ist das echt oder ist das nicht echt. Und Jesus kritisiert sie in diesem Abschnitt und sagt, ihr habt doch die Zeichen schon gesehen. Unter diesen 4000 Menschen, es ist zwar nicht geschrieben, aber man kann sehr stark davon ausgehen, dass unter diesen 4000 Menschen mit Sicherheit einige Pharisäer oder Sadduzäer auch dabei waren. Und sie wollten trotzdem noch ein spezielleres Zeichen haben. Und in dem Abschnitt, da steht auch, dass die Jünger sich daran erinnert haben. Das ist ein wichtiger Fakt, das bitte merken. Und direkt nach dem Abschnitt, den wir uns anschauen werden, kommt die Leidensankündigung von Jesus, wo Jesus ankündigt, dass er sterben wird, und danach wird er eben verklärt und startet den Weg der Via Dolorosa sozusagen bis nach Jerusalem und dann auch bis nach Golgatha, wo er sterben wird, aber danach auch auferstehen wird. Das ist der zweite wichtige Fakt vom Kontext, den auch bitte merken. Der dritte spannende Punkt ist der Ort, wo das Ganze abspielt. Das Gespräch findet in Caesarea Philippi statt. Und ich durfte selbst im Februar dort sein. Und die Gegend um Caesarea Philippi, die war eine sehr okkult belastete Gegend. Es gab verschiedene Tempel, verschiedene Götzenanbetungsstellen, heidnische Kultstätten und einen ganz besonderen Gott, der Pan, der sozusagen für alles andere gut war. Und die Menschen hatten dementsprechend dort, gerade in diesem Ort, die unterschiedlichsten Vorstellungen davon, wer Gott ist und wie man ihn dementsprechend verehren sollte. Und mitten in diesem Durcheinander, mitten in diesem religiösen Durcheinander oder in diesem Okkultismus, stellt Jesus eine Frage. Was sagen die Menschen, wer der Menschensohn ist? Mitten in diesen Götzen oder in diesen ganzen verschiedenen Stimmungen kommt die Frage auf, wer ist Jesus? Und ich glaube, diese Frage, die steht nach wie vor im Zentrum. Und genau, der erste Punkt ist also, wer ist Jesus? Und die Jünger antworten, einige sagen, du bist Johannes der Täufer, andere Elia, andere Jeremia oder einer der anderen Propheten. Wenn man ehrlich ist, das sind eigentlich alles gute Antworten. Keiner sagt, du bist ein Betrüger, du bist vielleicht irgendwie ein Taugenichts, ein verrückter Mensch, der irgendwie durch die Gegend läuft und predigt, sondern eigentlich Johannes der Täufer war ein begnadeter Prediger. Elia war im Alten Testament, wurde angesehen als eigentlich der größte Prophet und wurde auch sozusagen verheißen, der sollte vor dem Messias kommen, also eigentlich eine sehr, sehr hohe Position. Und die Menschen, die hatten also eine recht hohe Meinung von Jesus. Aber das reicht eben nicht. Eine hohe Meinung von Jesus rettet niemanden. Und auch heute wird es Menschen geben, die sagen, Jesus war ein guter Lehrer, er hat viele gute Worte gesagt, er hat viel über Liebe, über Gemeinschaft, über Nächstenliebe gesprochen. Und das ist ja alles schön und gut, aber das reicht eben nicht. Jesus als einfach nur einen guten Menschen zu betrachten, reicht nicht, weil Jesus hat einen viel gravierenden Einfluss als auf dein Leben, als nur ein guter Lehrer zu sein. Aber danach stellt Jesus eine zweite Frage und hier wird es auf einmal von der Ebene nochmal eine Stufe persönlicher. Er stellt nicht mehr die Frage, was denkt die Menschheit oder was denkt die Gesellschaft, wer ich bin, sondern ihr persönlich. Was denkt ihr, wer ich bin? Und hier diese Frage, die können wir auch direkt auf uns anwenden. Nicht mehr, was denkt die Gesellschaft, wer Jesus ist, sondern was denkst du, wer Jesus ist? Und weil das hier eine persönliche Frage ist, antwortet hier auch nur einer, nämlich Petrus. Petrus antwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ein gewaltiges Bekenntnis. Christus, das ist das griechische Wort für den Gesalbten oder der Messias, der von Gott verheißene Retter. Jeder Jude, der damals das Wort Messias ausgesprochen hat, der wusste, das ist der König, der kommen wird, der Herr. Und dieser Mensch, auf den haben die Propheten seit Jahrhunderten hingewiesen. Und dementsprechend sagt er damit aus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Mit anderen Worten, du bist Gott selbst. Petrus bezieht auf sich, du bist mein Herr, mein Retter und mein König. Und genau an diesem Punkt entscheidet sich eigentlich alles. Bekennst du Jesus Christus als der, der er wirklich auch ist? Denn aus dieser Erkenntnis kommt dann alles Weitere. Denn wir können weiterlesen, nachdem Jesus das bekannt hat, nachdem Petrus bekannt hat, wer Jesus für ihn ist, antwortet Jesus ihm, glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Was soll das bedeuten? Was bedeutet es, Fleisch und Blut haben es nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel? Petrus könnte eine Vision gehabt haben, bedeutet es aber nicht zwangsläufig. Vielleicht hatte er sie, vielleicht nicht. Auf der anderen Seite, wenn wir den Text oder generell die Evangelien betrachten, können wir feststellen, Petrus war 3 Jahre mit Jesus unterwegs und dieses Ereignis ist schon eher am Ende der Wirkungszeit von Jesus einzuordnen. Das heißt, Petrus hat seine Wunder gesehen, er hat seine Predigten gehört, er hat Jesus beim Leben beobachtet, er hat Jesus kennengelernt. Und vielleicht ist das auch sozusagen einer der Schlüssel, um wirklich zu verstehen, wer Jesus ist, sondern wirklich einfach Zeit mit Jesus verbringen, Beziehung aktiv leben. Und daraus kann Petrus verstehen, du bist Christus und er bekennt das auch. Und trotzdem sagt Jesus, nicht Fleisch und Blut haben es dir offenbart, sondern Christus, Gott. Und letztendlich öffnet Gott die Augen dafür, wer wir sind, wer er selbst ist. Und genauso geschieht das auch heute. Viele Menschen lesen die gleiche Bibel, viele Menschen hören vielleicht irgendwo die gleiche Predigt und trotzdem sitzen einige Menschen im Gottesdienst und danach wird und plötzlich erkennen sie es, das ist wahr, das ist Christus, Jesus ist wirklich Herr, Jesus ist Gott und ich brauche ihn als Retter. Und hier kommt eben das ins Spiel, zutage. Gott selbst öffnet die Augen dafür, Gott selbst schenkt diese Offenbarung. Und auf diese Offenbarung antwortet Petrus mit einem Bekenntnis, du bist der Herr. Und hier beginnt Veränderung. Da stellt sich dann die Frage, wie antwortest du auf diese Offenbarung? Der zweite Punkt ist, nachdem Petrus Jesus bekannt hat, spricht Christus Petrus eben diese Identität zu. Kaum hat Petrus nämlich das bekannt, passiert was Faszinierendes. Du bist Petrus, antwortet Jesus ihm. Petrus bekennt zuerst Christus und Christus bekennt sich zu Petrus und definiert Petrus. Jesus kennt ja eigentlich schon die Zukunft. Er weiß, Petrus wird versagen, er wird ihn 3-mal verleugnen, er wird krachend scheitern und trotzdem sagt er, du bist Petrus, nicht du wirst vielleicht irgendwann mal Petrus werden. Nicht, wenn du genug glaubst, dann wirst du Petrus sein. Nicht, Wenn du dich gut anstrengst und nicht versagst, dann kannst du vielleicht zu Petrus werden, sondern du bist Petrus. Die Identität, die Petrus hat, wird ihm hier zugesprochen. Aber was bedeutet diese Identität denn konkret? Der Name Petrus bedeutet Stein oder Felsbrocken. Und auf diesen Stein oder auf diesen Felsen, sagt Jesus direkt in diesem Abschnitt auch, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Dementsprechend schon in diesem Namen Petrus selbst können wir die Zukunft von ihm sehen und darin auch den Auftrag, den er schon bekommen hat, durch seine Identität daran ableiten. Wir können also festhalten, Jesus spricht zwar Identität zu, aber niemals losgelöst von der Bestimmung. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Zuerst die Identität, dann die Berufung und nicht umgekehrt. Und genau das gilt irgendwo auch für uns. Viele Menschen beziehen dann so die Identität aus dem Beruf, aus der Leistung, vielleicht aus der Vergangenheit oder aus dem Erfolg. Oder auch aus irgendwo Versagen, was mich vielleicht irgendwo prägt oder definiert. Aber Gott spricht das anders zu. Er gibt dir deinen Status unabhängig von dem, was du leistest, sondern abhängig davon, wie du Jesus bekennst. Alleine von Christus ist sozusagen unsere Identität abhängig. Und was das konkret für uns bedeutet, weil nicht jeder von uns heißt Petrus, können wir ganz, ganz prominent in Epheser 1 lesen. Und hier möchte ich eine kleine Auswahl sozusagen mal mitnehmen, was das für uns alles bedeutet. Und Paulus macht dort genau dasselbe. Bevor er die Christen in Ephesus sozusagen belehrt über die verschiedensten Themen, sagt er ihnen, wer sie sind. Und am Ende des Abschnittes endet er mit einer Bestimmung, warum du der bist, der du bist. Und das sind nicht irgendwelche verrückten theologischen Begriffe, die so durcheinander geworfen werden, sondern das sind ganz konkrete Aussagen Gottes über dich. Das sind Attribute, die Gott seinen Kindern zuspricht. Paulus schreibt, dementsprechend möchte ich das machen, in Epheser 1 ab Vers 3, er hat uns gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt in Christus. Jeder geistliche Segen, nicht nur ein paar, nicht nur manche, sondern jeder geistliche Segen. Und dann beginnt Paulus aufzuzählen, was da alles drin ist. Der erste, den ich herauspicken möchte, ist auserwählt. Wie er uns vor ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Bevor du geboren wurdest, bevor die Welt existierte, kannte Gott bereits dich. Er wusste deine Stärken, deine Schwächen, deine Kämpfe, dein Versagen und trotzdem wollte er dich haben. Und wenn die Welt fragt, bin ich überhaupt gewollt, dann antwortet Epheser 1 ganz klar, ja, du bist gewollt. Kein Unfall und kein Versehen. Ein Gedanke Gottes, wie es so schön heißt in diesem einen Lied. Der zweite Punkt, den er uns mitgeben möchte, damit wir heilig und untadelig vor ihm sein. Viele Menschen definieren sich, wie ich schon angedeutet hatte, über Vergangenheit, vielleicht über die Fehler, die man gemacht hat oder die Beziehungen oder die Umstände, die man kaputt gemacht hat. Dinge, die man sehr gerne rückgängig gemacht hätte oder rückgängig machen würde. Und Gott sagt trotzdem, du bist heilig und untadelig. Aber das Ganze nicht, weil wir irgendwie vollkommen werden, sondern weil Christus am Kreuz für diese Schuld bezahlt hat. Deshalb fragt Paulus auch in Römer 8, 33 ein bisschen provokant, wer wird gegen die Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Satan kann uns nicht mehr anklagen, weil Gott hat schon gerechtfertigt. Er stellt uns heilig und untadelig vor ihm hin. Menschen können versuchen, uns anzuklagen, aber aus einem nicht berechtigten Grund, weil Gott, vor Gottes Gericht steht schon das Urteil fest. Gerecht gesprochen. Nicht wegen uns, sondern wegen Christus. Der dritte Punkt, den Paulus in Epheser 1 zuspricht, ist die Sohnschaft. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Gott hat uns nicht nur vergeben und nicht nur freigesprochen, sondern er hat uns in seine Familie mit aufgenommen. Und ich beobachte immer wieder, manchmal gibt es Christen, die verhalten sich so, als ob sie irgendwie geduldete Gäste wären. So, man kommt ins Gemeindehaus und so, darf ich da dabei sein? Ist das wirklich der Ort, wo ich da bin? Und dann möchte ich zusprechen, du bist Kind Gottes. Das ist sein Haus und du bist Teil seiner Familie. Nicht einfach nur Besucher oder Gast, nicht Angestellter, sondern Familie, Sohn oder Tochter. Und mit dieser Sohnschaft kommt eine direkt daran angeknüpfte Komponente, nämlich Erben Gottes. Denn wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, mit Erben Christi. Stell dir das einfach mal vor, der König der Könige, er sagt dir, alles, was mir gehört, das möchte ich mit dir teilen. Neue Schöpfung, ein ewiges Leben, die ewige Gegenwart Gottes, Leben in seiner Herrlichkeit. Oft leben wir, als ob wir irgendwie so wirklich arm sind, aber uns ist so viel geschenkt. Und Gott sagt, du bist Erbe meines Reiches. Der Schöpfer des Universums sagt, du bist Miterbe von Christi. Hier möchte ich einen kurzen Exkurs machen, weil ich glaube, das ist so eine Riesenwahrheit, die wir oft zu schnell oder die oft zu schnell untergeht. Und dazu möchte ich Römer 8, Vers 17 noch einmal lesen. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Miterben Gottes, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Ich glaube, diesen Vers, den hat man gefühlt schon häufiger gehört, aber noch nicht so verstanden, wie gewaltig der wirklich ist. Stell dir einfach einen Moment mal vor, du würdest Umschlag bekommen von irgendwie deutsche Rentenbescheinigung oder sowas und da würde ein Brief drin stehen, nicht von irgendeinem Menschen, nicht von einem Millionär, nicht von, weiß ich nicht, Elon Musk, der vielleicht gerade der reichste Mensch der Welt ist, sondern vom Schöpfer des Universums. Und in dem Brief steht, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Was würde das bedeuten? Gott besitzt nicht nur Silber und Gold, er besitzt auch die Erde, Sterne, jede Galaxie. Er ist Schöpfer davon, von jedem Planeten, von jedem Winkel im Universum und jeder Augenblick der Ewigkeit gehört ihm. Alles gehört ihm. Und Paulus sagt, wenn du zu Christus gehörst, dann bist du eben Miterbe von Christus. Nicht nur Gast in seinem Reich, sondern nicht Besucher in seinem Haus, sondern Erbe. Wie schon gesagt, Familie, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und das ist ein gewaltiges Privileg, aber auch eine Verantwortung. Wie willst du umgehen mit etwas, das dir gehört? Eine wunderschöne Schöpfung, wie gehst du damit um? Wie ein beliebiger Stadtgarten? Oder wie dein eigener Garten, der dir gegeben ist durch Christus? Wie geht man mit Mitmenschen um? Hauptsache irgendwo gegrüßt, aber wie in einer Familie. Ein Umgang zwischen Brüdern und Schwestern. Und wir werden eines Tages eben nicht am Rand des Himmelreichs stehen, am Rand vom Himmel stehen und zuschauen, wie Christus nur seine Herrlichkeit genießt, sondern wir werden mittendrin stehen. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil Christus uns in seine Familie aufgenommen hat. Und alles, was Christus gehört, will er mit seinen Geschwistern teilen. Die neue Schöpfung. Eine Welt ohne Leid, ohne Tränen, ohne Krankheit, ohne Tod. Und ganz besonders die unmittelbare Gegenwart Gottes. Die Herrlichkeit des Himmels. Aber eben das, die größte Freude, die wir sozusagen da haben werden, ist eben nicht das, was wir alles haben werden, in Anführungsstrichen, sondern mit wem wir es teilen, mit Christus. Denn das eigentliche Ziel des Glaubens ist nicht Gold oder irgendwelche Sachen, sondern es ist die Gemeinschaft mit Christus. Und dazu lädt er dich ein. Und weiter kommt dann die entscheidende Frage, warum tut Gott das alles? Warum spricht er das alles uns zu? Damit wir uns besser fühlen, damit wir uns gut fühlen? Nein. Paulus wiederholt immer wieder zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Das Ziel ist immer Christus. Die Herrlichkeit Gottes soll sichtbar werden. Und genau deshalb bleibt Identität nicht ohne Auftrag. Wir gehen wieder zurück zum Text aus Matthäus 16. Jesus sagt zu Petrus: Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und interessant ist hier, nicht Petrus wird die Gemeinde bauen, sondern ich werde meine Gemeinde bauen, auf dir. Jesus bleibt der Handelnde. Die Gemeinde gehört ihm, die Kraft, die gehört ihm und der Auftrag gehört auch ihm. Und deswegen kann er sagen, die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen, weil er das selbst in der Hand hat. Keine Regierung oder Verfolgung oder keine geistliche Macht kann gegen Gott ankämpfen. Wir wissen, können wir in Matthäus 28 nachlesen, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Nichts kann dementsprechend die Gemeinde Christus zerstören. Und dann spricht Jesus weiter über die Schlüssel des Reiches und was Petrus hier binden wird, wird gebunden sein und was er löst, wird gelöst sein. Und ich muss ehrlich gestehen, diesen Vers, der hatte mich sehr verwirrt am Anfang. Aber es gibt einfach so eine gewisse Einfachheit in diese Sache hinein, weil Petrus bekommt nicht nur die Identität zugesprochen, was er zu tun hat, sondern er bekommt auch die Tools dazu, um das, was er zu tun hat, auch umzusetzen. Diese Identität ist dementsprechend schon mit einem Auftrag verknüpft und gleichzeitig mit einer Verantwortung, aber auch mit einer Vollmacht und mit einer Befähigung. Und genau das tut Christus bis heute. Er gibt uns nicht nur einen Auftrag, sondern er gibt uns auch dadurch alles, was nötig ist, um diesen Auftrag durchzuführen. Darauf möchte ich gleich eingehen, aber zuerst möchte ich kurz auf Vers 20 weitergehen. Dann gebot er seinen Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Warum das? Gerade hat Petrus bekannt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und ein wenig später sagt er, predigt das in der ganzen Welt, in meinen Worten. Und eigentlich, wenn wir so in unsere Gemeinden reinschauen, dann ist auch oft der Anspruch, okay, wir müssen von Jesus erzählen. Warum sagt Jesus hier, sagt es niemandem weiter? Warum sollen sie schweigen? Auch das, wie gesagt, fühlt sich im ersten Moment sehr unlogisch an, weil das ist eigentlich die beste Botschaft der Welt. Wir wissen aber, diese Geschichte ist noch nicht fertig. Wie anfangs gesagt, findet direkt im Anschluss daran die Leidensankündigung von Christus statt. Das Kreuz liegt noch vor Jesus. Die Auferstehung liegt noch vor Jesus. Jesus wird aus damaliger Perspektive und hat aus heutiger Perspektive den Tod und die Sünde besiegt. Und Pfingsten lag damals noch vor ihnen. Die Jünger, die wissen bereits, wer Jesus ist, aber sie verstehen noch nicht vollständig, was das bedeutet. Und genau deshalb sollten sie warten. Aber hier kommt eben der Unterschied zu unserer Situation heute. Petrus musste warten. Wir nicht. Wir leben nach Golgatha, wir leben nach Ostern und wir leben nach Pfingsten. Wir haben die ganze Offenbarung Gottes, wir haben sein Wort und wir haben den Heiligen Geist. Und hier geht diese Klammer zu, die ich am Anfang aufgemacht hatte, dass mit diesem Auftrag auch die Befähigung kommt. Durch den Heiligen Geist. Das bedeutet eben nicht, dass wir jetzt alles wissen. Auch wir dürfen Christus weiter kennenlernen, weiter Zeit darin investieren, auch weiter wachsen, weiter lernen. Das sollte, glaube ich, auch der Anspruch irgendwo sein, ihn besser kennenzulernen. Aber Christus gibt eben nicht nur diesen Auftrag, sondern auch eine Kraft, eine Befähigung dafür, eine Gemeinschaft mit ihm selbst, mit Gott selbst, mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, wichtig zu betrachten ist, dass eben nicht jeder Auftrag irgendwie gleich ausschaut. Nicht jeder von uns ist Petrus. Ich glaube, keiner. Nicht jeder ist ein Fels und nicht jeder wird die gleiche Aufgabe haben. Später, nach der Auferstehung, im letzten Kapitel vom Johannesevangelium, fragt Petrus Jesus nach Johannes. Er fragt, was wird mit ihm sein? Und Jesus antwortet in meinen Worten, was geht es dich an, folge du mir nach, mach du das, was ich dir gesagt habe. Mit anderen Worten, kümmere dich nicht um Johannes. Johannes hat seinen eigenen Auftrag und du hast deinen eigenen Auftrag. Die Frage ist also nicht, warum bin ich nicht wie dieser andere? Warum kann ich das vielleicht nicht so gut oder warum kann er das besser als ich, sondern was hat Christus mit mir persönlich vor? Denn letztlich hat, egal welchen Auftrag wir in der Gemeinde anschauen, das gleiche Ziel. Christus soll erkannt werden, Christus soll bekannt werden und Christus wird verherrlicht. Und das, indem die Menschen zu Jüngern gemacht werden, dass Gemeinde gebaut wird. Petrus hat den Auftrag, als Fels da zu sein, auf dem die Gemeinde aufgebaut worden ist. Und du darfst in diesem wunderschönen Werk der Gemeinde mitwirken, das weitermachen und darin wachsen. Damit eben immer mehr Menschen erkennen, er ist Christus, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Zum Schluss kommend, würde ich nochmal auf die Reise ganz am Anfang zurückzukommen, die ich machen durfte. Ich bin sehr dankbar, dass das geklappt hat damals, nicht nur, weil ich coole Augenblicke erleben durfte, sondern vor allem, weil ich dort Jesus kennengelernt habe. Ich habe nicht mich selbst gefunden, sondern ich durfte Jesus kennenlernen und er hat mir gesagt, wer ich bin. Und dort habe ich auch gelernt, eben die wichtigste Frage in meinem Leben ist nicht, wer bin ich, sondern wer ist Jesus? Und aus dieser Frage, wer ist Jesus, können wir die anderen Antworten ableiten. Wenn wir Christus erkennen und bekennen, dass wir eben Sünder und Erlösung von ihm brauchen und ihn als Gott und Herrn Erlöser bekennen, der er auch ja ist, dann spricht er uns Identität zu. Dann zeigt er uns, wer wir wirklich sind und dann gibt er uns auch einen Auftrag, und mit diesem Auftrag eine Befähigung, diesen Auftrag auszuführen. Und dann sendet er uns wieder zurück in die Welt. Und warum? Damit wir das nach außen tragen. Weil wir nicht mehr warten müssen wie Petrus damals, sondern weil wir jetzt nach Pfingsten, nach Golgatha und nach der Auferstehung leben. Weil wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind und jetzt diese Fähigkeit dazu auch haben. Mit Menschen ihn erkennen und bekennen. Und das alles geschieht zum Lob seiner Herrlichkeit. Deswegen möchte ich abschließend dir drei Fragen mitgeben. Die vielleicht wichtigste und entscheidendste. Wer ist Jesus für dich? Wenn du nur eine hohe Meinung von Christus hast und ihn nicht als den bekennst, der er ist, dann darf ich dir die vorhin genannten Sachen nicht zusprechen. Dann muss ich das so klar sagen. Umso mehr möchte ich dich dann einladen, fang an, dich mit Jesus zu beschäftigen und lade ihn dazu ein, zu dir zu kommen. Aber wenn du dein Kind bist, dann ist die zweite Frage, glaubst du, was Christus über dich sagt? Und die dritte Frage, lebst du in dem Auftrag, den Christus dir zugesprochen hat? Denn wer Jesus erkennt und bekennt, bekommt Identität zugesprochen. Und wer seine Identität von Christus empfangen hat, der darf in seiner Kraft den Auftrag leben. Und das alles zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen.